plötzlich wird die eigene Welt immer kleiner und immer dunkler und gefühlt ist nichts mehr so, wie es einmal war. Aber dass alle Gefühle einfach da sein dürfen, weil Gefühle zum Fühlen da sind. Mit einem Selbstverständnis über Depressionen oder andere psychische Erkrankungen zu sprechen und nicht zu hören, oh, es ist voll mutig, dass du darüber sprichst. Ich möchte, dass sich das ändert. Und dass wir selbstverständlich über solche Themen sprechen, genau wie Menschen ja auch über ihre körperlichen Erkrankungen sprechen. Da wünsche ich mir einfach, dass wir jeder für sich, aber wir auch gesellschaftlich einfach dafür losgehen, uns darin zu üben, wirklich hinzuschauen und hinzuhören und wirklich hinzuhören und nicht darauf zu warten, dass der andere endlich einen Punkt macht, damit ich meine Botschaft loswerden kann oder dass ich gute Ratschläge gebe. Ja.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Wir sind drauf.
Und jetzt gucken wir uns wieder alle an und sagen, wer fängt jetzt an? Und also, ihr habt ja bei Insta wahrscheinlich schon gesehen, wir haben einen Gast heute. Mhm. Aber bevor wir den Gast vorstellen, haben wir über Lianes Schuhe gesprochen.
Stimmt.
Also, Lianchen, diese Schuhe. Ich will ja auch noch hier dieses, ich habe ja gelernt über Affiliate Marketing, ne? So, das irgendwie, also das heißt sozusagen, ich bewerbe Markenprodukte und kriege dafür Geld.
Das machst du andauernd, nur du kriegst kein Geld dafür,
das hat
oder?
Noch nicht einmal geklappt, vielleicht müssen wir darüber auch eine Sendung machen. Also egal, wen wir schon hier alles genannt hatten, die Supermärkte hier vor Ort, Makler auf Mallorca, jetzt eine Schuhmarke. Warte, wir versuchen es wieder, wie heißt denn nochmal?
Kennel und Schmenger. Schuhe? Und das sind die Schuhe Hallo, zum Kinder Streicheln. Und Schwanger,
wir tragen alle gerne eure Schuhe. Ich habe Größe 41.
So. Ich auch.
Also siehst du,
ich habe 42, sind wir hier alle auf großem Fuß unterwegs,
da
oder?
Da ist unser Gast sofort zu hören. Stefanie, wir freuen uns total, dass du hier bist. Und ja, Liane, ich gebe mal erst das Wort an dich. Und du kannst ja mal Stefanie in drei Sätzen vorstellen, bevor Stefanie sich selber vorstellt.
Oh, drei Sätze, Kai, jetzt muss ich auch noch, das ist ja wieder so eine Lehrerinnenaufgabe, da kann ich doch nicht mit um.
Noch bin ich's.
Wir machen, ich versuch's mal. Also erstmal Stefanie, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du jetzt hier neben uns sitzt und unser Podcast-Studio jetzt schon bereicherst. Wir haben so gerade so ein bisschen vorgesprochen und vielleicht mal vorweg, wie sind wir auf Stefanie gekommen? Also der erste Impuls kam von dir, Silke. Stefanie folgt uns, wir sind miteinander vernetzt auf Instagram und da sieht man mal wieder soziale Netzwerke, Themen hatten wir auch schon.
Manchmal sind sie auch gut.
Wofür sie alles gut sein können. Und da haben wir gesehen, also A, ist Stefanie Just eine wildes Hauserin. Mhm. B, beschäftigt sie sich auf eine ganz, ganz unwahrscheinlich charmante, offene, interessierte, begeisternde Art, wenn man das überhaupt so sagen darf zu dem Thema, mit diesem super wichtigen Thema Depressionen. Und das kann man auf deiner Instagram-Seite auch sehen. Also nochmal, Stefanie Just, wir werden den Namen noch ein paar Mal sagen heute. Könnt auch selber gerne nachschauen, wie aktiv du da bist und wie du dich für das Thema engagierst. Und es brauchte nicht lange, wir haben uns kurz angeguckt, haben gesagt, geile Idee, wir sprechen Stefanie an, ob sie nicht mit uns mitmacht und dieses wichtige Thema hier bespricht. Und Stefanie, wir freuen uns, sagen wir jetzt das dritte Mal in Kombination.
Wir sagen das halt noch öfter.
Macht nichts, dass du hier bist. Und,
Nein,
macht nichts, dass du es das dritte Mal sagst. Boah, es geht schon wieder los. Ja, also, macht nichts, dass wir es dreimal gesagt haben. Wir sagen es auch noch fünfmal. Ich glaube, ich werde gerade ein bisschen rot. Schaut mich nicht so an. Aber wie schön ist es? Und das, ich finde, ist wieder die Grundlage für diesen Podcast auch heute. Wir sprechen über ein Thema wie Depressionen. Und unser Podcast steht dafür, Tabuthemen anzusprechen. Und zwar Tabuthemen anzusprechen auf eine ganz normale, authentische Art und Weise. Und wenn ich das richtig verstanden habe mit dem, was du tust, Stefanie, und was ich gesehen habe, und ich darf an der Stelle auch sagen, auch als Selbstbetroffene, du hast also viel Erfahrung mit dem Thema, siehst du das auch so, dass es dir wichtig ist, dass das Thema besprechbar gemacht wird, oder? Habe ich das so richtig zusammengefasst? Das waren viel mehr als drei Sätze. Aber das ist das, was ich so wahrnehme von dir und du kannst natürlich viel besser sagen, was deine Intention dahinter ist.
Definitiv, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, es ist mir einfach ein Herzensanliegen aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und ich habe im Jahr 2016 die Diagnose Depression, zu Beginn noch mittelschwer, am Ende schwere Depression bekommen und seitdem sehr viele Erfahrungen gemacht, die nicht immer sanft und rosa-rot waren, sondern genau gegenteilig. Und ja, ich möchte einfach all das, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe, an andere Menschen weitergeben, dass sie möglichst nicht solche steinigen Wege begehen müssen, wie ich es tun musste.
Und ich glaube, das ist super, super hilfreich, dass du das schon zum Anfang sagst, das sind steinige Wege, ne? Mhm. Weil man ja sich sofort mit einer völlig neuen Lebensrealität konfrontiert sieht. Mhm. Man versteht sich selber nicht mehr, das Umfeld distanziert sich im Zweifel, davon wirst du ja vielleicht auch erzählen, ne? Wieso die Erfahrungen sind, wie Menschen damit umgehen. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ein Thema, was totgeschwiegen wird, gefühlt immer noch. Es gibt vielleicht mal einen größeren Zeitungsartikel und dann gibt es eine Kampagne oder irgendwas. Und am Ende des Tages bleibt ja dieses gesellschaftliche, ach, der ist schlecht drauf, der hat doch bestimmt Depressionen. So, ne? Dieser abwertende, übrigens zumutende Satz, keinem von uns steht es ja zu, jemandem eine Diagnose zu stellen, was er hat. Oder?
Absolut, ja.
Und ich glaube, es ist so hilfreich, das mal besprechbar zu machen, dass es jeden von uns morgen schon treffen kann, weil es gibt ja ganz unterschiedlichste Gründe, Erfahrungen, Situationen, genetische Veranlagungen, Krankheiten, wie auch immer. Also meine Mutter war am Ende ihrer Krankheit sehr depressiv mit Krebskrankheit, weil sie einfach damit nicht umgehen konnte. Ne? Und insofern super, dass du das so offen mit uns teilen möchtest hier, weil das so wichtig ist.
Ja, ich stelle mir immer die Frage, warum ist das eigentlich immer noch so ein Tabuthema? Ne? Warum ist denn das so schwer, da so offen drüber zu sprechen? Stefanie, vielleicht kannst du da gleich mal was zu sagen, denn ich habe natürlich auch Berührungspunkte mit dem Thema. Habe ja auch im Vorfeld mal drüber gesprochen. Dass natürlich durch meine Lebensfeiern, die ich gestalte, auch immer mal der ein oder andere oder die ein oder andere dabei ist, die aufgrund von Depressionen den Suizid begangen hat. Und da gehen Angehörige ganz unterschiedlich mit um. Ich hatte schon den Fall auch, wo der Wunsch der Angehörigen eher war, das nicht so präsent zu machen in der Lebensfeier. Und ich richte mich dann natürlich immer nach dem Wunsch der Angehörigen. Aber ich hatte auch schon, das ist noch gar nicht lange her, es ist ungefähr 3 Wochen jetzt her, einen Fall, da hat die Familie ganz klar gesagt, wir möchten, dass das angesprochen wird. Es ist so wichtig, wir fühlen uns so alleine damit, weil niemand spricht mit uns darüber. Und wir möchten, dass ganz klar benannt wird, dass es eine Krankheit ist. Und ich habe mich darüber super gefreut, weil das sind die Lebensfeiern, die ich machen möchte, ehrlich, authentisch zu sein und damit etwas sogar noch zu bewirken für die Menschen, die bleiben. Und trotzdem, und frage ich mich natürlich immer so extrem, weil es mir nicht so schwer fällt, einfach darauf anzusprechen. Was glaubst du, warum ist das immer noch so ein totgeschwiegenes Thema und so schwer, dass man sich einfach darüber unterhalten kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber all diese Erfahrungen habe ich auch gemacht, dass sich Menschen einfach von mir distanziert haben, dass ich ja selber nicht verorten konnte, wie ich mich plötzlich in meinen Wesenszügen verändert habe. Und ich habe mir diese Diagnose, diese Erkrankung ja nicht ausgesucht. Sie war plötzlich da, was ja auch nicht korrekt ist, weil der Körper und die Seele senden dir ja wiederkehrend Zeichen. Aber ich war einfach sehr erfolgreich darin, diese Zeichen einfach auch nicht wahrzunehmen, zu registrieren, geschweige denn ernst zu nehmen. Und aus diesem Leistungsdrang heraus, aus diesem Bedürfnis weiterhin funktionieren zu wollen, alle Rollen absolut perfekt mit Leben zu füllen, für meine Kinder da zu sein, meinen Job bestmöglich auszuüben, im Ehrenamt aktiv zu sein und habe einfach all diese Anzeichen erfolgreich ignoriert und weggedrückt und genau deswegen, weil ich schon immer so meiner Intuition sehr gefolgt bin, hatte ich auch von Anfang an, obwohl ich eigentlich schon tief unten im Loch saß und sich meine Depression immer mehr zugespitzt hatte, dann dieses absolute Herzensbedürfnis, offen und ehrlich mit meinen Kindern umzugehen, die damals 10 und 12 waren. Und ich war nicht gewillt, ihnen irgendeine Story zu erzählen, dass Mama jetzt zu einer längeren Ausbildung fährt, zum Seminar oder ein bisschen Wellnessurlaub braucht, ein bisschen Me-Time. Sondern ich wollte ihn altersgerecht auf eine sehr verbundene Art und Weise, weil wir schon immer sehr eng verbunden waren, wissen lassen, was gerade in mir vorgeht. Und da hat mir ein Buch für Kinder sehr, sehr geholfen. Und an diesen Moment kann ich mich noch heute sehr, sehr gut erinnern und habe die Situation noch glasklar vor meinem inneren Auge, als ich dieses längst überfällige Gespräch mit meinen Töchtern geführt habe.
Hast du den Titel von dem Buch, weißt du den noch?
Ja, Das Buch heißt Mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine
legte. Ist es mit diesem großen schwarzen Hund sozusagen?
Genau. Da gibt es Videos drüber.
Ja, der diesen, der die Depression quasi verkörpert, oder? Also so, dem ein Gesicht gibt.
Genau.
Und ich liebe es. Stellen wir ja gerne in die Shownotes.
Ja,
ne?
Sehr gerne.
Unbedingt.
Und ich liebe es einfach. Mir hilft es immer sehr, mit Bildern zu arbeiten. Für mich sind Geschichten immer sehr hilfreich und ich habe einfach auch damals 2016 im Sommer nach dem Urlaub mit unseren Freunden festgestellt, dass ich mich verändere und in Dingen beispielsweise keine Freude mehr gefunden habe, die mich immer total motiviert haben, die mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Ich habe gemerkt, dass ich mich zunehmend schlechter konzentrieren konnte, dass ich nicht mehr einschlafen, geschweige denn durchschlafen konnte, dass ich keinen Antrieb mehr hatte. Dass ich im permanenten Grübeln gefangen war, voller Selbstzweifel und alles ging gefühlt den Bach runter. Und das hat mich so irritiert, weil ich immer von diesem Leistungsstreben und Erfolgsstreben auch geprägt war. Mhm. Und ich konnte mich so gar nicht mehr richtig einordnen. Und dann hatte ich einen absolut erstklassigen Arzt in Bremen, den ich auch noch heute habe und der hat das schnell auf den Punkt gebracht und nach anfänglicher ambulanter Therapie habe ich aber gemerkt, wie die Krankheit sich ihren Weg in mir sucht und das hat sich dann einfach alles so zugespitzt und ich hatte wirklich keine Ahnung davon, wie tief dunkel meine Welt werden kann und dann stand ich plötzlich vor der Kinderzimmertür meiner Töchter oder unserer Töchter. Und ich habe gehört, wie sie im Kinderzimmer super fröhlich, so wie immer, miteinander gespielt haben. Mhm. Und eigentlich hätte in diesem Moment einfach alles extrem erfüllend und glücklich sein müssen, weil ja alles da war. Aber in dem Moment hat es mir einfach die Kehle zugeschnürt. Mhm. Und dann habe ich trotzdem all meine Kraft zusammengenommen und bin in dieses Kinderzimmer hineingegangen und habe gesehen, dass diese Fröhlichkeit komplett aus ihren Gesichtern verschwunden war, als sie gemerkt haben, dass sich meine Augen einfach mit Tränen füllten. Mm. Und dann kamen sie zu mir und haben nur gesagt, Mama, es ist doch alles gut. Und da habe ich sie nur ganz fest in den Arm genommen und konnte nur einfach sagen, nein, das ist es nicht. Mm. Und dann habe ich so unter das Bett gegriffen und habe mir dieses Buch geholt, was auf eine super schöne, anschauliche Art einfach verdeutlicht, wie Menschen gefühlt von heute auf morgen von diesem schwarzen Hund, der die Depression darstellt, heimgesucht werden können. Und dann habe ich Sophie und Leni erzählt, dass mich dieser schwarze Hund gefunden hat oder gesucht hat, was auch immer, dass er jetzt in mir lebt. Mhm. Und dass es aber nicht irgendein schöner, kleiner, schwarzer Hund ist, dem man tolle Tricks beibringen kann, sondern einer, der immer fetter, immer präsenter wird, der sich wirklich mit seinem brachialen Gewicht auf deinen Brustkorb legt und dir gefühlt den Atem raubt, der dich nicht mehr einschlafen lässt und der dir jegliche Lebensfreude nimmt. Und dann habe ich ihnen aber auch verdeutlicht, was auch in diesem Buch sehr schön verdeutlicht wird, dass man aber den wildesten und ekligsten Hund sehr wohl an die Leine legen kann. Und dann habe ich ihnen eben auch verdeutlicht, dass ich jetzt ganz bald in eine Klinik gehen werde, die sich richtig, richtig gut mit schwarzen Hunden auskennt.
Und den Leinen, die man braucht.
Ja, genau. Und das hat sich so befreiend angefühlt. Und im nächsten Moment kam halt die Frage so, wann ich denn wieder nach Hause komme. Mm. Und da konnte ich nur einfach sagen, ich weiß es nicht. Mm. Und dann schossen einfach so die Tränen aus ihnen heraus. Und ich habe mich so hundeelend gefühlt, weil ich so sehr versucht hatte, genau in diesem Moment stark zu sein und nicht zu weinen. Aber es war mir einfach nicht mehr möglich, weil diese Erkrankung einfach so eine Macht über mich hatte und ich einfach gemerkt habe, dass jetzt echt Handlungsbedarf besteht und dass ich mir jetzt einfach proaktiv Hilfe suchen muss, dass keiner kommen wird, um mich zu retten. Und ich habe eben auch realisiert, dass meine Familie das größte Glück ist und dass ich nur dieses eine Leben habe und dass ich möglichst lang meine Kinder aufwachsen sehen möchte und dass es jetzt einfach mein Job ist, wieder dafür zu sorgen, meine eigene Gesundheit physisch und psychisch an oberste Stelle zu stellen. Und so begann dann mein Heilungsweg, ja.
Krass, kriege ich eine Gänsehaut bei der Geschichte, ne? Das ist gerne. Das ist, also danke erstmal, dass du das mit uns teilst.
Ich bin mir sicher, es geht nicht nur uns so gerade, Silke. Ich bin gerade total berührt und ich bin jetzt schon unglaublich dankbar, dass du das mit uns teilst.
Ja. Ja, und ich glaube auch, wenn du gerade in dem, was du erzählt hast, hast du ja ganz vieles reingepackt, auch gerade diese Angst, wie reagieren Kinder, und dabei brauchen Kinder ja eigentlich Klarheit, dass sie mit Situationen umgehen können, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass Kinder spüren, es stimmt was nicht und merken das, aber man verschweigt ihnen dann diese Dinge oder man sagt sie nicht und man nimmt sie nicht mit auf die Reise, weil nur das kann ja funktionieren und heute können deine Kinder wahrscheinlich auch viel davon profitieren, oder? Von dem schwarzen Hund an der Leine.
Ja, absolut. Also ich bin halt dann auch immer offen und ehrlich damit umgegangen. Ich wollte authentisch sein, aber ich wollte es ihnen natürlich auch altersgerecht vermitteln und sie nicht mit in diesen Schmerz mit hineinnehmen, sondern einfach nur, dass sie wissen, wo ich jetzt bin und dass es einfach diese Orte der Heilung gibt, diese psychosomatischen Kliniken, in der ich auch war. Und dort durften sie mich auch besuchen, dort durften sie auch mal übernachten und haben gemerkt, das ist nicht irgendwie eine Anstalt für Verrückte, sondern dort wird wirklich Mama aktiv geholfen und das ist wundervoll.
Und dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch, weil du hast gesagt, das ist verrückt oder was ist denn mit der geht's doch zu gut und was Leiden auf hohem Niveau, das sind ja wahrscheinlich auch alles Dinge, die dir vielleicht nicht direkt begegnet sind, aber wie Menschen möglicherweise über einem reden. So. Ich wollte aber noch mal einmal über diesen Hund sprechen und über die Kinder an der Stelle, denn hast du das auch so empfunden, dass die Kinder plötzlich einen Gott sei Dank Schuldigen hatten, auf dem sie rumkloppen konnten? Dieser bescheuerte Hund, dieser doofe Hund soll endlich gehen und der soll meine Mama in Ruhe lassen oder wie auch immer. Also es war ja plötzlich die Möglichkeit, das zu verpacken, oder? Durch den Hund?
Der Hund war im Nachgang gar nicht so das Thema. Also in dem Moment, als wir das Gespräch geführt haben, konnten sie es aufgrund des gemeinsamen Lesens und der Verfolgung der Geschichte sehr gut nachvollziehen. Und wir sind dann wirklich auseinandergegangen und wir waren irgendwie alle fein damit. Also wir waren alle total verheult und hatten aufgequollene Gesichter und so weiter. Und trotzdem waren wir so verbunden wie eh und je. Also es hat uns nicht in die Spaltung gebracht. Und das war halt das Gefühl, was ich brauchte für diese Selbsteinweisung, die ich dann vollzogen habe, dass ich wusste, ich gehe jetzt von meinen Kindern weg. Ich vertraue darauf, dass sie bestmöglich umsorgt werden, was mein Mann exzellent getan hat. Und dass ich jetzt einfach in diesem Moment diesen Hut als Mama einfach auch ablege, weil es mir einfach nicht möglich ist, weil ich erstmal selbst wieder in meine Kraft kommen kann, um auch für andere Menschen unterstützend da sein zu können.
Stefanie, du hast jetzt gesagt, wie es war, an dem Punkt, an dem du schon für dich entschieden hattest, dass du dir helfen lassen wirst, dass du in eine Klinik gehst. Das heißt, du bist da ja schon sehr weit gewesen, ne? Also da war ja schon für dich klar, ich mache das, ich suche mir Hilfe. Kannst du dich noch erinnern, wann so dieser Punkt kam für dich, diese Erkenntnis überhaupt zu haben, ich habe eine Depression? Also war es dieser Arzt, von dem du gesprochen hast? Das ist ja auch der Schritt, erstmal das mit jemandem zu teilen, weil du sagtest vorher, dass du ein unwahrscheinlich gutes Talent dafür hattest, das auch irgendwie zu ignorieren und irgendwie mit anderen Dingen zu überspielen. Und ich glaube, das geht nicht nur dir so. Mhm. Ich glaube, das geht sehr vielen Betroffenen so. Und deswegen vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, wann kam dann der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr gesund?
Also heute kann ich sagen, dass ich nicht glaube, dass das so ein individuelles Phänomen ist, sondern das ist einfach so ein kollektives Phänomen, gerade vornehmlich bei Frauen, die oft in Rollen verhaftet sind, getrieben von Perfektionismus in einer Welt, die sich gefühlt immer schneller dreht, mit Leistungsdruck, mit Selbstoptimierung, mit neuen Ausbildungen, neuen Studiengängen, was auch immer da an Weiterentwicklung zu erfolgen hat. Und ich war gefühlt schon immer jemand, der es geliebt hat zu lernen, dem auch irgendwie gefühlt alles leicht gefallen ist, ob es ein sehr gutes Abi war oder das Studium, was ich dann auch mit Auszeichnung abgeschlossen habe, aber es hat mich gefühlt nie erreicht. Also ich habe das Ziel erreicht und zack, habe ich das nächste angepeilt. Und so bin ich bis dato immer durch mein Leben gegangen. Und ich hatte aber wirklich nie ein Bewusstsein für mich, für meinen Körper, für meine Gedanken und für meine Emotionen. Und deswegen war ich auch einfach so erschüttert, zunehmend festzustellen, was aus mir geworden ist. Also, dass ich nicht nur optisch und körperlich einfach ein Frack war, also wirklich mit Ganzkörperschmerzen. Ich war jemand, der morgens, wenn der Wecker geklingelt hat, wirklich nicht in der Lage war, aus der liegenden in die sitzende Position zu kommen. Das hat unglaublich lang gedauert und trotzdem gab es keinen einzigen Tag, an dem ich unseren Töchtern kein Frühstück zubereitet habe oder sie in die Schule gefahren habe, wobei ich zu diesem Zeitpunkt ja schon längst nicht mehr arbeitsfähig war. Und mein Job hat mir immer so viel Freude gemacht, aber es war einfach vom Konzentrationsvermögen, vom ganzen Arbeitspensum aufgrund der Depression überhaupt nicht mehr möglich. Und ich musste noch mehr Energie aufbringen, noch mehr Konzentration, um meinem Anspruch gerecht zu werden. Aber das funktioniert halt zunehmend immer weniger.
Gab es von außen jemanden, der dich darauf angesprochen hat, auf diese Veränderung?
Nein.
Und das ist ja eigentlich, wenn du das überlegst, ne, Menschen, die in deinem Umfeld sind, also sicher, ich glaube in der Familie oder dein Mann hat das vielleicht irgendwann gespürt oder hat man eine Maske eine Zeit lang, das sozusagen zu überspielen?
Ich glaube, das habe ich erfolgreich so praktiziert. Ja. Also dass ich einfach so meine Rollen versucht habe, immer so perfektionistisch mit Leben zu füllen. Und zurückblickend habe ich natürlich auch erkannt, dass die 4 Jahre vor meiner Diagnose mein Mann wiederkehrend sehr schwer krank war, ob es eine Herz-OP war, Schlaganfälle, Rheuma, Bandscheibenvorfälle. Und das dann gepaart mit kleinen Kindern, gepaart mit all den Anforderungen auch in unserem Familienunternehmen, mit einer Fusion, die wir vorbereitet hatten, die dann zur Realisierung bereitstand und so weiter. Das war einfach enorm viel vom ganzen Anspruchslevel. Und es war aber nie ein Problem für mich, weil ich habe es immer geliebt, ganz viele Bälle zu jonglieren. Und wenn neue dazu kamen, habe ich auch gesagt, kein Problem, her damit. Mhm. Aber ich bin einfach so rückblickend, wiederkehrend extrem über meine Grenzen gegangen und habe mich wiederkehrend einfach ausgesprochen überfordert und erschöpft. Und das habe ich dann aber so in manchen Minimomenten so realisiert und habe es aber mit Schwäche assoziiert, weil ich dachte, okay, ich fühle mich gerade überfordert. Das darf nicht sein, das möchte ich nicht, dass man das mit mir verbindet, also muss ich noch mehr leisten, mir noch weniger Schlaf gönnen und einfach noch mehr powern, um all diese Rollen mit Leben zu füllen.
Das ist krass, wozu die menschliche Psyche, und du sprichst ja auch, ne, von der Kraft der Psyche eigentlich, in der Lage ist. Mhm. Also, ne, dass man sich selber, also nicht nur anderen was vormacht, sondern ja eigentlich auch sich selber sehr gut hinters Licht führen kann. Ja. Das ist ja schon sehr, sehr faszinierend. Ich denke, es gab mal einmal diesen Aufschlag zu versuchen, die Depressionen eher sozusagen mitten ins Leben zu holen und zu sagen, Leute, das ist mitten unter uns und keiner kann was dafür, wenn er betroffen ist. Das war doch der Fall mit dem Fußballspieler Robert Enke damals, der ja an der Spitze sozusagen seiner Karriere, wenn ich das richtig erinnere, angekommen war und aus dem Nichts heraus sich das Leben genommen hat. Und da war ja kurz mal, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie lange das her ist, aber es war ja kurz mal, viele Berichterstattungen, es war medial gut aufbereitet, es war irgendwie eine Einladung fast dazu zu sagen, komm, lasst uns mal damit beschäftigen. Und plötzlich ist es dann wieder sehr dunkel ums Thema geworden und ich nehme das eher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Liane, aber eher so wahr, dass man dieses Thema nicht besprechbar machen möchte. Genauso wie man sich das selber vormacht, möchte man sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen. Vielleicht aus, wir hatten es schon öfter in Folgen, weil man Dinge nicht versteht. Weil man keine Antworten findet auf bestimmte Fragestellungen irgendwie und weil Menschen dann hilflos sind. Oder ich weiß nicht, geht's dir da ähnlich?
Total. Also das war das Wort, was ich gerade auch genau im Kopf hatte, Hilflosigkeit. Ne? Wie reagiere ich denn jetzt? Wie spreche ich denn jetzt den Menschen an? Denn ich denke mal, Stefan, vielleicht hast du es auch im Nachhinein sogar erfahren. Also war es dann wirklich so, dass niemand gemerkt hat, dass sich bei dir was verändert hat? Oder war es einfach nur so, dass dich niemand drauf angesprochen hat?
Ja, wahrscheinlich schön hintenrum. Wir hatten mal die Folge hintenrum, oder?
Ja, ich glaube, mein Mann hat schon als die Person, die meiste Zeit mit mir verbringt, sehr wohl gemerkt, dass irgendeine Veränderung in mir stattfindet. Aber er war natürlich auch nach 4 Jahren wiederkehrender Erkrankung natürlich auch noch mit sich selbst beschäftigt und kam gerade wieder so in seine Kraft. Und rückblickend ist es auch echt interessant, in dem Moment, wo ich weiß, dass er wieder auf einem guten Weg ist und funktioniert und auch zum Glück nicht zurückbehalten hat, ne? Ob es von der Herz-OP oder von den Schlaganfällen ist, dass dann meine Seele, mein Körper das Signal bekommt, okay, jetzt bin ich dran. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Gespräch beispielsweise mit unseren Töchtern super essentiell für mich war, super heilsam. Und das war für mich die Prämisse, dass ich jetzt wirklich diese Selbsteinweisungen vornehmen kann und dann so proaktiv und selbstbestimmt auch in diese Klinik gehen kann. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt, also ich bin auch noch selbst in die Klinik gefahren, wo ich denke, ich weiß gar nicht, wie ich allein diese Autofahrt noch bewerkstelligt habe.
Bist du alleine mit dem Auto hingefahren? Ja, hast du gesagt, moin, hier bin ich. Ja. Ich bin Stefanie aus Wildeshausen, ja. Ich bin jetzt da. Oh, krass.
Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber das ist so diese, du hast proaktiv diese Selbsteinweisung vorgenommen und heilsam warst, mit deinen Kindern zu sprechen und deinem Mann sozusagen, der das gemerkt hat, aber sich nicht so richtig darauf einlassen konnte wahrscheinlich, ne?
Ja, vielen Dank. Genau, also das erste Gespräch, was ich überhaupt geführt habe, wo ich wirklich auch dieses Thema Depression angesprochen habe, das war das mit Sophie und Leni. Und dann habe ich natürlich auch ein intensives Gespräch mit meinem Mann geführt, um ihn einfach auch so als mein Umfeld auch in diesem Prozess mit einzubinden. Oder ich habe meine Schwester angerufen, die überall auf dieser Welt lebt und dann einfach nicht greifbar war, aber die neben meinem Mann auch die engste Bezugsperson in meinem Leben ist. Und für sie war es, glaube ich, auch sehr herausfordernd, mit mir in dieser veränderten Situation umzugehen. Aber sie war immer bedingungslos da. Aber genauso schwer waren die Gespräche auch zu meinen Eltern. Mhm. Die kannten mich ja auch nur immer powernd und leistungsstark und willensstark und so weiter. Und plötzlich wird die eigene Welt immer kleiner und immer dunkler und gefühlt ist nichts mehr so, wie es einmal war.
Ja, und wenn man so den Blickwinkel einmal auf die Gegenseite setzt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das für Menschen, die sich nie mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen, für die das einfach nicht greifbar ist, die auch diese Gedanken haben, ach Mensch, und das Kind und ihr geht's doch so gut und tolle Familie und tollen Beruf und oder respektive tolle Sportlerkarriere, wo kommt das denn jetzt her? Und man kriegt ja keine richtige Antwort oder hat Vermutungen, aber weiß es eben nicht so richtig. Dass das natürlich für Angehörige auch eine totale Herausforderung ist, ne? Zu sagen, okay, ich sehe, dass etwas nicht mehr funktioniert, dass jemand nicht mehr funktioniert, aber ich kriege keine Antworten und weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ja diese Hilflosigkeit. Das heißt, hast du da sozusagen in deiner Zeit auch lernen müssen oder verstehen müssen, aus dem Blickwinkel eines anderen dich selbst zu sehen, im Sinne von, was macht das mit anderen, was macht das mit Angehörigen? Weil ich glaube, es hängen ja immer beide Seiten zusammen, ne? Der Betroffene und wie Angehörige helfen können. Oder auch, wie man Angehörigen helfen kann, mit Sicherheit.
Also es hat mich damals auch zum Teil noch mehr in diesen sozialen Rückzug getrieben, in diese Isolation, weil ich gemerkt habe, dass sich mein Umfeld noch mehr zurückzieht, während ich sowieso schon immer mehr in dieser Selbstunsicherheit gefangen war, in diesen Selbstzweifeln, in diesem ganzen Krankheitsbild. Und das hat mich einfach auch wütend gemacht. Und ich dachte, ich war doch immer ein Leben lang die Gebende und die so fröhlich war und so viel Freude hatte, mit anderen Menschen zu sein. Und jetzt brauche ich euch. Und ich habe auch an zwei Personen auch Briefe geschrieben und habe wirklich gesagt, es würde mir so sehr helfen, wenn du einfach vor der Tür stehen würdest, wenn du mich mal auf einen Spaziergang redend oder schweigend abholst oder einfach nur für mich da bist und so. Aber es gab einfach auch Menschen, die mit mir in dieser Situation nicht umgehen konnten, aus Angst, aus Unsicherheit, gespickt mit Vorurteilen, mit Halbwissen oder, was ich auch mal gehört habe, es war diese Angst, dass Depressionen noch ansteckend sein könnten. Und was ist, wenn das dann irgendwie zu mir rüberschwappt und ich plötzlich auch in so eine Welt abdrifte, wobei es mir schwer gefallen ist, diese Welt überhaupt zu beschreiben, diese innere Welt. Und umso schwerer ist es natürlich auch, deinem Gegenüber zu erklären oder begreiflich zu machen, was eine Depression in meinem Fall eigentlich bedeutet.
Krass. Ja, es ist echt schockierend. Also das nochmal, also irgendwie weiß man das ja, dass das so ein Tabuthema ist. Ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt und trotzdem ist es gerade für mich nochmal total schockierend, das auch nochmal so schwarz auf weiß so zu hören, dass es wirklich genauso ist und was es auch bewirkt. Es geht um diesen sozialen Rückzug, du hast es gerade gesagt, den man sowieso antritt schon als Betroffener oder Betroffene. Und das wird noch verstärkt, also es wird eigentlich noch bestätigt, die Selbstzweifel, die man sowieso schon hat in dem Moment. Ist ja nur ein Teil dieser Krankheit, aber werden natürlich dadurch auch total bestätigt, dass jetzt sich auch noch andere Menschen zurückziehen. Und natürlich, und das kann ich mir total vorstellen, gerade in diesem Moment, dass da auch Gedanken ganz bestimmt hochkommen müssen wie, ja okay, alles klar, voll bestätigt, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ne? Also deswegen ziehen sich ja Menschen von mir zurück. Kannst du sagen, was du dir aus, also und ich finde es auch übrigens, also dass du, diese Stärke, die du hattest, trotzdem noch in der Zeit beeindruckt mich gerade unglaublich, dass du auch noch Briefe geschrieben hast, an Personen offensichtlich, bei denen es dir sehr wichtig war. Kam darauf dann eine Reaktion?
Gar nichts.
Keine Reaktion?
Das ist, also ich versuche immer so aus mehreren Brillen zu sehen, wobei ich das dann nicht mehr verstehen kann, weil wenn man schon die Einladung bekommt im Sinne von, du brauchst doch nur mit mir spazieren gehen und ich möchte auch einfach nur da sein, dann ist es für mich sehr schnell nachvollziehbar, dass man diese Einladung, die einen eigentlich befreien sollte, weil man plötzlich gesagt bekommt, mir geht es nicht gut und ich würde mich so freuen und ich brauche dich, dass man dem nicht nachkommt. Also mit Sicherheit haben Menschen für alles Gründe, aber ich glaube immer auch, jeder Mensch hat eine Verantwortung für ein Miteinander und es gibt Situationen, in denen gibt es nur ein Miteinander und da kann man sich nicht mehr zurückziehen. Und wenn du gerade so eine, finde ich, emotionale und warmherzige Einladung aussprichst mit sei doch bitte einfach für mich da und das auch noch in dieser Situation, was du gerade gesagt hast, Liane, so proaktiv machst, mit einer Stärke, weil man ja auch mit Ablehnung rechnen muss, dann das kann ja, man weiß ja, das kann die Antwort sein. Dann finde ich das ganz, ganz großartig, dass du diesen Schritt gehst und dass du damit ja eigentlich oder gegangen bist und dass du damit eigentlich ja Menschen, die sich wahrscheinlich jetzt die zuhören und fragen, ja, was soll ich jetzt machen? Ich vielleicht haben wir auch jemanden im Umfeld, der depressiv ist. Mhm. Das ist vielleicht genau das ist mit, sei doch einfach da und sag, hast du Bock auf einen Kaffee oder eine Runde einfach durch den Wald gehen? Ich habe aber auch nicht so viel Lust zu reden. Lass uns mal einfach schweigend durch den Wald gehen. Es ist ja auch ein Impuls nochmal. Ne? Und wenn jemand nicht reden möchte, ist es manchmal die Nähe. Das bedeutet für mich auch, dass wir eher auch dahin gucken müssen, wie kann man Menschen im Umfeld bestärken, mit Menschen mit Depressionen umzugehen, um sich selbst dabei zu helfen, aber insbesondere den Betroffenen zu helfen. Gab es Menschen, die dir wie selbstverständlich zur Seite gesprungen sind oder hast du dich sehr, sehr einsam gefühlt? Was mir, was eher meine Theorie wäre, dass Menschen mit Depressionen sich sehr, sehr einsam fühlen, weil da niemand ist.
Definitiv. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, was Einsamkeit bedeutet und dass man das ganz klar unterscheiden muss von Alleinsein. Also ich war immer gerne allein, aber dieses Gefühl von Einsamkeit, das war einfach schrecklich und aber ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, mein Umfeld mitzunehmen, auch mit meinem Mann Klartext zu sprechen und ihn wirklich in meine innere Welt zu holen und ihm versuchen zu beschreiben, ich weiß nicht, ob es mir wirklich möglich war, was in mir vorgeht und was sich alles verändert hat. Und für ihn war es auch eine große Erleichterung, als ich mich dann für diesen stationären Aufenthalt entschieden habe, weil er einfach wusste, dort wird bestmöglich für mich gesorgt. Dort gibt es qualifizierte Ärzte und Therapeuten, Psychologen, die mich dabei begleiten, wieder in die Heilung zu finden und gesund zu werden. Und rückblickend finde ich es fantastisch, wie Kinder damit umgehen. Und das sehe ich ja beispielsweise auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen des Vereins Lichtblick. Können wir vielleicht auch noch verlinken.
Ja.
Dieser Verein mit Sitz in Oldenburg kümmert sich um Kinder, wo ein Elternteil oder oftmals auch beide an Krebs erkranken und hat einfach den Anspruch, die Kinder aufzufangen, weil die werden gesellschaftlich einfach gar nicht gesehen, weil es um das erkrankte Elternteil geht.
Ja.
Und dass diese Kinder in diesem oftmals sehr jungen Alter möglichst resilient und unbeschadet durch diese absolut schwere Lebensphase kommen. Und das sieht man auch, dass wenn man einfach altersgerecht mit den Kindern kommuniziert und ihnen einen geschützten Raum gibt, in dem sie sein dürfen, in dem sie weinen können, aber auch lachen können, auch wenn vielleicht Mama gerade vor einer Woche gestorben ist, aber dass alle Gefühle einfach da sein dürfen, weil Gefühle zum Fühlen da sind. Und wo ich merke, dass Bewegung hilft oder einfach dieses Tun auch mit Händen oder Stand-up-Paddling, zu spüren, so die Erde trägt mich und es gibt Menschen, die da sind und die mir unterstützend zur Seite stehen, dass einfach über diese Bewegung, über das Tun auch meine Gedanken und meine Gefühle in Bewegung kommen und plötzlich kann ich Dinge benennen und das stärkt einfach ungemein diese Kinder, die ja auch ungefragt in diese Situation gekommen sind. Und es entlastet einfach auch das familiäre System. Und so hat es definitiv auch damals unser familiäres System entlastet, dass ich einfach auch dann für eine gewisse Zeit in dieser Klinik war, wo mein Mann sich bravourös um unsere Töchter gekümmert hat und ich mich ausschließlich auf meine Heilung fokussieren konnte, ja.
Ich habe die ganze Zeit noch einen Gedanken dazu im Kopf, Stefanie. Und mich interessiert als nächstes mal, Wie bist du da rausgekommen? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, Bewegung und so weiter, ja, glaube ich, spielt eine große Rolle. Mhm. Wer deinen Instagram-Account sich anschaut, wird das auch sehen. Also da habe ich es natürlich auch gesehen.
Ich kann den nicht mehr angucken, dann denke ich, kriege ich immer ein schlechtes Gewissen,
ja, auch, wie ich Sport mache. Ich habe sie auch schon oft in der Auszeit getroffen. aber was mich die ganze Zeit noch bewegt von dem, was du vorher gesagt hast, nämlich dieses, als Silke auch nachgefragt hat, wer hat sich denn jemand gemeldet und du sprachst von Einsamkeit. Mhm. Und wir wissen, was Einsamkeit wirklich bewirken kann, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir erleben können. Mhm. Und ich höre immer ganz häufig, weil ich habe mit Depressionen nicht viel zu tun, aber ich habe Menschen, die durchaus schon Depressionen erlebt haben bei mir und eben andere Themen haben. Und ich höre immer ganz oft, ich kann damit nicht umgehen. Mhm. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation sagen soll. Mir geht es damit nicht gut. Und ich möchte einfach an dieser Stelle mal sagen, Leute, es geht nicht immer nur um euch an dieser Stelle oder um uns. Ich beziehe uns da einfach mal mit ein. Es geht gar nicht, jemanden direkt anzusprechen, sondern sich in dem Moment mal die Frage zu stellen, kann ich vielleicht in dieser einen Stunde, in der ich jetzt zu jemandem gehe, wo ich das Gefühl habe, ich kann helfen oder ich habe sogar so einen Brief bekommen, kann ich nicht in dieser einen Stunde meinen, ich kann das nicht überwinden?
Erinnerst du dich an die, ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Folge war, da hast du auch mal diese drei Fragen gestellt, ne? Was möchte ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, was meine Familie über mich sagt, meine Freunde, was will ich
sagen? Auf meiner Beerdigung, was soll man über mich sagen?
Genau, und dieses, was soll man über mich sagen oder was würde ich gerne selber von mir hören wollen, ne, dass ich war. Ich glaube, diese Frage ist da gerade so bedeutsam, weil wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, du siehst einen Menschen vor dir, der leidet, offensichtlich. Auch wenn er es nicht erklären kann, was denn dieses Leid ausmacht. Dieser schwarze, unerklärliche Hund, der plötzlich da im Raum ist, um im Bild zu bleiben. Und da muss man ja mal tatsächlich einmal sagen, wenn man diese Frage sich stellt, was will ich das andere über mich sagen? Mhm. Dann kann man das doch nicht mit beantworten mit, ja, dass ich feige war, dass ich mich nicht gekümmert habe, dass ich für andere nicht da war. Das kann doch nicht die Antwort sein, die man hören will. Sondern, und da erinnere ich mich noch an eine andere Folge, wo ich dann so drauf rumgehakt habe und gesagt habe, man soll sich das aber auch nicht selber immer so anziehen im Sinne von, was macht das jetzt mit mir und wie geht's mir, sondern das mal wegwischen. Das ist vielleicht genau die Situation, die ich meine, um zu sagen, jetzt bezieh doch nicht alles, was irgendjemand sagt, immer nur auf dich, was das mit dir gerade macht, sondern wisch es mal weg und sei für andere da.
Genau, es geht ja nicht darum, 24/7 der Situation ausgesetzt zu sein, was ohne Zweifel, wenn man keine Erfahrung hat, nicht einfach ist. Ne? Also das will man ja gar nicht sagen.
Aber also ich hatte es eben, ja.
Aber mal für so einen kurzen Moment zu sagen, ich nehme jetzt mal meine Bedürfnisse zurück und mache es einfach mal, ich gebe es einfach für den Menschen, weil dem kann ich helfen. Der fühlt sich vielleicht gerade nicht so einsam und gerade in dieser Situation. Ich denke, das ist möglich.
Ja, es muss möglich sein und das sollte menschlich sein. Wir sollten menschlich sein. Und Stefanie, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, auch dieses, wie Leute miteinander umgehen, dass man sich aus einem Raum zurückzieht, weil man das Gefühl hat, irgendwie ich verlasse den Raum und dann fangen alle über mich an zu reden. Hast du das auch gehabt, dieses Gefühl, man redet über mich?
Ja. Und das ist natürlich gewachsen mit zunehmender Symptomatik und mit zunehmender Selbstunsicherheit und Selbstzweifeln definitiv, obwohl ich jetzt zu den vorherigen Sätzen auch sagen muss, dass ich glaube ich ziemlich gut war, auch diese Maske aufzusetzen und meiner Außenwelt so zu suggerieren, es ist alles gut, es ist alles fein, ich habe alle Fäden in der Hand, ich kriege alles hin. Mhm. Also da habe ich unglaublich viel Kraft und Energie investiert und deswegen weiß ich rückblickend, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, gar nicht, wie ich für meine Außenwelt wirklich sichtbar war. Mhm.
Aber es gibt natürlich auch viele Menschen mit der Symptomatik, die haben keine Stärke, ne? Die ziehen sich zurück, die kriegen sozusagen ihre emotionale Maske nicht aufgesetzt, im Sinne von, ich kann dem nicht entgegenstehen. Ich erinnere mich aus dem Arbeitsumfeld an eine Situation, wo es eine Kollegin betroffen hat, ne, die allerdings ihren Weg gefunden hat, dass sie gesagt hat, geh bitte einfach normal mit mir um. Du wirst es merken, dass ich richtig schlecht drauf bin, dass ich vielleicht auch aggressiv bin. Und dann habe ich gefragt, und was soll ich dann machen? Sie sagt, nichts bitte, einfach normal sein. Und das ist ein Rettungsanker, dass mir jemand sagt, okay, ich werde jetzt gerade mal kurz nicht, jetzt schimpft jemand und jetzt ist jemand, weint eigentlich einfach los, ne? Und ich sag dann, okay, dann sehen wir uns morgen, ciao. Und dann kommt trotzdem ein Ciao. So, das war ein Rettungsanker. Und ich glaube so, man kann Menschen ja in hilflosen Situationen nur empfehlen, was können denn deine Rettungsanker sein? Unabhängig davon, dass wir eben auch darüber gesprochen haben, dass wir immer wieder wiederholen, Leute redet miteinander und nicht übereinander. Mhm. Und übereinander lästern, was ist mit der denn? Ist hier schon wieder schlecht drauf? Mhm. Ist was anderes, als zu sagen, Machst du dir auch so viel Sorgen um Liane wie ich gerade? Mhm. Das ist in einer anderen Folge. Ich mache mir keine Sorgen um Liane. Aber was ich eben sagen wollte, ich hab das eben am Anfang, glaube ich, erzählt, als meine Eltern sehr krank waren und die sind ja, es wissen die Hörerinnen und Hörer beide, an Krebs verstorben. Dann war das eine skurrile Situation zum einen und sehr belastend zum anderen, weil sie sehr zeitgleich krank waren. Das hat die ganze Kleinstadt mitbekommen damals und der Tod auch innerhalb von wenigen Jahren, also ja, waren 3 Jahre irgendwie hintereinander einsetzte und beide verstorben sind. Und das war eine Belastungssituation für alle, wenn eine heile Familie da war und plötzlich ist da das Drama ausgebrochen. Und für mich, und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ergangen ist oder ob du das raten kannst oder sagst, nee, mach das lieber nicht. Für mich war es hilfreich, bevor Menschen so bewusst weggucken, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, im Autokram oder sagen, oh Gott, ich gehe schnell auf die andere Straßenseite und tue so, als wenn ich sie nicht sehe. Mhm. Das habe ich alles erlebt. Dann waren die Menschen, die gekommen sind, einmal festgedrückt haben und den Satz gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Das war für mich total heilsam. Ich habe gedacht, ja, mir übrigens auch. Mir fehlen für meine eigene Situation die Worte. Also kannst du sowas unterstützen? Hast du das erlebt, dass Menschen in der Lage zumindest waren, das zu sagen?
Ja, definitiv. Mhm.
Weil ich einfach glaube, das ist ein Satz, der hilft, oder? Wenn man sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ja, weil es einfach ehrlich und authentisch ist. Und deswegen war es für mich ja auch so heilsam, dann plötzlich endlich in dieser Klinik, in diesem stationären Kontext zu sein, umgeben von Menschen, die wissen, was sie tun und die mich aktiv dabei unterstützen wollen, genauso wie die anderen Patienten, wieder gesund zu werden und aber auch Verbindungen mit anderen Menschen aufzubauen, die vielleicht die gleiche Erkrankung haben oder auch andere Krankheitsbilder. Und das ist einfach ein anderes Verständnis. Und das wünsche ich mir, dass Menschen wirklich realisieren, dass es keine Laune der Natur ist.
Ja.
Und dass es einfach eine absolut ernstzunehmende Erkrankung ist, die sich die Betroffenen nicht aussuchen.
Ja.
Und es ist aber auch nicht nur eine Erkrankung, sondern es geht um Menschen.
Ja.
Und Menschen führen manchmal ganz leise die lautesten, heftigsten Kämpfe im Innern. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir jeder für sich, aber wir auch gesellschaftlich einfach dafür losgehen, uns darin zu üben, wirklich hinzuschauen und hinzuhören und wirklich hinzuhören und nicht darauf zu warten, dass der andere endlich einen Punkt macht, damit ich meine Botschaft loswerden kann oder dass ich gute Ratschläge gebe. Ja. Und das ist das, was Betroffene sehr oft hören, so dieses, denk doch mal an deine Kinder und reiß dich mal zusammen oder fahr mal ein paar Tage weg oder sei doch nicht so traurig, du hast doch alles und so weiter. Das ist nicht das Problem, das verschlimmert es nur noch.
Und das ist, glaube ich, so entscheidend, dass du das auch nochmal sagst, weil ich glaube, zu viele Menschen begeben sich selber immer klinisch auf die Suche nach dem Grund. Ja. Wie kann sie denn da? Sie hat doch einen tollen Mann, sie hat tolle Kinder, sie hat einen tollen Beruf. Wie kann das denn mit anderen Sportler, was auch immer, wie kann das denn, weil? Was ist denn mit denen passiert, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, obwohl es ihnen doch so gut geht? Das ist ja auch fast eine Vorwurfshaltung. Mhm. So nach dem Motto, wie kannst du denn Depressionen kriegen, bitte? Mhm. Und ich glaube, dass das Menschen nicht immer aus einer Bösartigkeit heraus machen, sondern aus dieser Hilflosigkeit. Mhm. Und dass diese Frage sehr verständlich dann ist. Aber wenn man mal das vergleicht mit, also woher hast du denn jetzt diese Grippe? Das wäre ja die gleiche Frage. Ich weiß es nicht. Aus der Schule, aus dem Zug, einfach so. Dann sagt jemand, ja, warst du zu kalt angerufen? Dann sagt der Nächste, davon kann man sich aber nicht erkälten und trotzdem bin ich krank. Und in der Frage, an der Stelle müsste man sich ja mal sagen, hallo, ich bin krank. Kann mir mal jemand einen Tee kochen? Mich interessiert gerade nicht, ob das aus dem Bus, aus der Schule oder vom zu kalt angezogen. Zu kalt, sagt man das? Ja, zu kalt. Also schlecht angezogen war. Sondern es geht ja eher darum, dafür sind Fachleute da, glaube ich, Dinge zu eruieren, ob es Gründe gibt, ob es Veranlagung gibt oder wie auch immer. Aber wir Mitmenschen müssen doch einfach den sprichwörtlichen Tee ans Bett bringen und sagen, wenn dir der hilft oder wenn dir etwas anderes hilft oder eben, dass ich mich einfach eine halbe Stunde zu dir setze und das heilsam ist. Ich glaube, das müssen Menschen verstehen, dass wir gar nicht hinterfragen müssen, warum etwas ist, sondern sehen müssen, es geht jemandem nicht gut. Und wieso blätterst du jetzt eigentlich ein dickes Buch?
Es geht um eine Krankheit, um das nochmal abzurunden, was du gerade gesagt hast. Und du hast gerade die Grippe gesagt und ich denke immer, und da kenne ich auch ein Beispiel aus dem näheren Umfeld sogar, wenn wir mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall ins Krankenhaus fahren, in der Notaufnahme, dann ist es ganz normal, dass man aufgenommen wird.
Ja. Und keiner fragt, na, hast du viel geraucht? Na?
Und ich meine, deswegen machen wir diese Folge auch hier, um das Verständnis doch mal deutlich dafür zu machen, dass auch Menschen lebensgefährdet sind, die eine starke Depression erleiden. und manchmal auch sofort Hilfe brauchen.
Und wieso hast du jetzt ein dickes Buch auf dem Schoß? Ich mache davon mal schnell ein Foto.
Das posten wir auch, genau, und wir werden es auch verlinken. Weil ich denke, ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt da draußen, die vielleicht gerade denken, ja okay, ich habe vielleicht hier und da auch schon mal den Verdacht gehabt, aber ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, was ich tun soll. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, weil ich unsicher bin, weil ich selber Angst habe davor. Und die vielleicht das nächste Mal helfen wollen, es gibt eine Weiterbildung, ich habe sie gemacht, zum Ersthelfer für die psychische Gesundheit. Alle kennen den Ersthelfer. In jeder Firma muss es einen geben, da geht man ganz normal zu so einem Seminar, einen Tag lang, ne, dann muss man auf so einer Puppe ein bisschen Wiederbelebungsmaßnahmen üben. Und genau das gibt es auch für die psychische Gesundheit. Ich habe damals, glaube ich, 199 € bezahlt, je nach Anbieter ist es unterschiedlich, aber es ist ein Preis, der wirklich gut bezahlbar ist. Ich glaube, es gibt sogar auch noch günstiger. Ich habe damals 6 Kurse durchgemacht und das ist das MHFA, der Ersthelfer. Und ich musste es eben nachlesen, deswegen habe ich das Buch in die Hand genommen. Liebe Silke, jetzt weißt du es. Also die Übersetzung ist Mental Health First Aid, das ist das MHFA, was dahinter steht. Und in diesem Seminar, in diesem Kurs lernt man eben, was kann ich tun? Es geht nicht darum, eine Depression versuchen zu heilen oder so, auf gar keinen Fall. Das sollten alle tun, nichts lassen, die davon keine Ahnung haben. Aber man lernt das sogenannte Roger-Prinzip, also es geht um dieses R, das O-G-E-R. Und es geht darum, dass man im R lernt, wie kann ich reagieren? Wie kann ich überhaupt begegnen oder bewerten auch etwas, eine Krankheit erkennen? Es geht in diesem Kurs auch um Psychosen oder um andere ähnliche psychische Erkrankungen. Dann auch das O steht für offen und unvoreingenommen zuzuhören und zu kommunizieren. Das lernt man in diesem Kurs. Das G steht für gib Unterstützung und Informationen. Das E für ermutige zu professioneller Hilfe. Also ich habe noch so im Kopf, frag doch einfach mal nach, ob die Person sich überhaupt schon mal jemanden mitgeteilt hat, bei der du das Gefühl hast, da ist irgendwas. Und das R steht für reaktiviere Ressourcen. Also geht es auch eben darum, zu ermutigen, zu sagen, hey, da ist etwas, das kann diesen Schritt gehen zu dem Arzt. Oder Stefan, du hast das alles alleine gemacht, aber draußen gibt es Menschen, die können das nicht alleine, ganz sicher. Und dazu möchte ich einfach ein bisschen werben, kriege dafür auch kein Cent Geld, sondern es ist eine reine Herzens.
Das ist hier dramatisch.
Also nicht, dass ihr denkt, wir machen hier eine Werbefolge in irgendeiner Form, es ist eine totale Herzensangelegenheit.
Doch, mit den Schuhen schon, das nehmen wir zurück.
Und dieses Roger-Prinzip, ich habe es immer im Kopf, also weil man sich so leicht merken kann. Und diesen Ersthelfer für die psychische Gesundheit, manchmal hilft es zum Beispiel auch Familienangehörigen, wenn sie jemanden in der Familie haben, den Umgang damit einfach ein bisschen mehr zu lernen und ein bisschen sicherer zu werden.
Gut, aber um da einmal reinzugehen und wieder die Gegenseite zu spiegeln, kannst du dir vorstellen, dass auch viele Leute sagen, ja, aber wenn ich probiere und ich frage mal nach, kriege ich nur die Antwort, geht dich nichts an, lass mich in Ruhe, ich habe nichts, ist alles in Ordnung, weil die Maske so wunderbar funktioniert. Was mache ich denn dann?
Einfach einen Kaffee trinken gehen.
Und nochmal probieren?
Ja.
Also oder dranbleiben.
Es geht darum, wenn ich schon merke, da verbarrikadiert sich jemand, was häufig der Fall ist. Ne? Stefan, du hast gesagt, du hast jeden Morgen geschafft, für deine Kinder das Frühstück zu machen. Das ist großartig. Das, was ich erfahren habe, auch unter anderem in diesem Kurs, ist, dass das nicht jeder bekommt oder hinbekommt. Ne? Menschen melden sich krank bei der Arbeit, tauchen einfach auf einmal nicht mehr auf. Und irgendwie weiß man, okay, den oder die habe ich schon ewig nicht gesehen, geht an die Tür und klingelt.
Naja,
einfach mal reingehen, gar nicht drauf ansprechen, erst mal reingehen und mal gucken, was ist eigentlich.
Du hast ja in der Klinik wahrscheinlich auch verschiedene Menschen mit einer ähnlichen Belastungsstörung einfach kennengelernt und wahrscheinlich auch unterschiedliche Schicksale, wo eben keine Familie zu Hause vielleicht war, die das aufgefangen hat, sondern wo vielleicht der Ehemann oder auch die Ehefrau gesagt hat, ich kann damit nicht umgehen und du liegst da nur noch heulend im Bett und was soll das denn, dir geht so gut und ich gehe jetzt und so weiter. Das heißt, es kann ja auch eine Folge dessen sein, dass Menschen so schlecht mit einer Situation umgehen können, dass ihr einziger Ausweg die Flucht ist. Hast du solche Menschen auch kennengelernt, die das durchmachen mussten?
Oh ja, ja. Und das waren so verschiedene Persönlichkeiten auch in der Klinik. Auch vornehmlich Menschen, die wiederholt dort in dieser Klinik waren. Also ich kann rückblickend sagen, dass ich extrem stolz auf mich bin. Ich weiß nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist, aber
ich glaube schon.
Doch, glaube ich schon, dass ich wirklich nur eine depressive Episode hatte und dass ich immer alles dafür gegeben habe, zu wissen, wo dieser Werkzeugkoffer liegt, den ich über Therapie und Coaching und Persönlichkeitsentwicklung einfach so gefunden habe. Und ich habe einfach über diese Erkrankung gelernt, viel mehr ins bewusste Spüren zu kommen, so wahrzunehmen, welche Selbstgespräche führe ich, wie spreche ich mit mir selbst, welche Gedanken und Gefühle hege ich und wie gehe ich eigentlich durchs Leben. Und ich habe mir Fragen gestellt, welche Werte für mich essentiell sind. Mhm. Und dass ich dachte, das habe ich jetzt einmal durchlebt und ich wünsche mir und ich werde alles dafür tun, dass ich nie wieder so diese tiefe Dunkelheit erfahren muss, weil es einfach für mich so unbeschreiblich heftig und kräftezehrend war.
Kannst du uns einen kleinen heimlichen Einblick in deinen Werkzeugkoffer geben? Ja,
das interessiert mich auch brennend.
Denn wir kennen deinen Instagram-Kanal, der viele von euch neidisch erblassen lässt. Mich wenigstens immer, wenn ich drauf gucke, denke ich, oh. Aber du hast ja für dich Wege zurück ins Leben. Also wirklich in ein erfülltes und glückliches Leben gefunden irgendwie. Und da war sicherlich dieser Werkzeugkoffer ein Teil davon, oder?
Ja. Also meine Klinik war an einem sehr, sehr großen See, zwischen Anna Meer nennt sich das. Und ich war damals im Januar dort und es war bitterkalt und ich bin jeden Morgen dann immer zu diesem Wasser gelaufen und das Ufer war sogar schon an der Wasseroberfläche wirklich zugefroren. Und ich bin da wirklich immer so mit den Füßen rein, wirklich bis zum Becken.
In das kalte Wasser?
In dieses kalte Wasser, weil ich realisiert habe, ich habe jeglichen Bezug zu mir, zu meinem Körper komplett verloren. Und dass diese Depression dafür gesorgt hat, dass ich mich einfach nicht mehr fühlen kann. Und das hat mich so erschüttert. Und ich dachte, heute früh ist es anders. Heute früh werde ich merken, wie bitterkalt dieses Wasser ist. Und es hat mich einfach nichts erreicht. Und ich hatte glücklicherweise die für mich perfekte Kerntherapeutin, also es hat so 100% gematcht zwischen uns und dadurch habe ich einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag einfach auch kleine Fortschritte erzielt. Aber wodurch ich mich wirklich das erste Mal wirklich gespürt habe, das war Yoga in der Klinik. Mhm. Und da war ich so begeistert, so wieder eine Verbindung zu spüren. Und da habe ich einfach die Entscheidung getroffen in der Klinik, sobald ich zu Hause bin, sobald ich wieder zu Kräften gekommen bin, will ich in diese Welt des Yoga, in dieser Welt der Stille, in diese Welt der besonderen Bewegung, diesen achtsamen Umgang einfach tiefer einsteigen. Ich hatte gar nicht die Intention, dies weitergeben zu wollen an Menschen, aber als ich dann gemerkt habe, einfach wie lebensverändernd Yoga für mich war und Meditation, diese gesamte Welt auch der Stille, hatte ich einfach dieses Bedürfnis, das an die Gemeinschaft draußen weitergeben zu wollen. Mhm. Und dann habe ich begonnen, Ausbildung zu machen und darf heute mit ganz viel Leidenschaft Yoga lernen. Und das erfüllt mich zutiefst und es ist was komplett Konträres zu dem, was ich eigentlich studiert habe. Ich war in der Wirtschaft und das hat so gar nichts mehr damit zu tun. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich habe einfach gemerkt, wie essentiell es ist, den Körper mitzunehmen. Und wie wichtig es ist, unseren Körper auch in die Bewegung zu bringen, weil dafür ist er da. Der ist nicht zum ständigen Sitzen oder Liegen gedacht, sondern in dem Moment, wo ich ihn bewusst bewege, das muss gar nicht Yoga sein, das kann auch Laufen sein. Ich habe Bewegung schon immer geliebt. Ich habe früher Leistungsschwimmen praktiziert, das habe ich sehr geliebt. Jetzt im April bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Im Moment liebe ich es zu schwimmen.
Mach das Mikro aus, Liane, es wird hart für uns.
Nein, das können aber auch ganz entspannte Yin-Yoga-Sessions sein, wo du einfach merkst, so gerade diese Yin-Yoga-Praxis, die ist so leise, auch vor diesem Hintergrund, so loslassen ist in der Regel immer was ganz Lautes, aber loslassen ist leise und so ist auch diese Yin-Yoga-Praxis von außen total unspektakulär, wo man echt denkt, da passiert gar nichts und da passiert so, so viel auf allen Ebenen, körperlich, mental und emotional. Und diese Erfahrung habe ich einfach gemacht. Und neben der Bewegung ist natürlich auch das Sprechen absolut notwendig, dass man erkennt, dass ich eine Stimme habe. Und diese Stimme, die darf ich nutzen, die darf ich einsetzen. Und ich darf in diesen Dialog mit mir selbst gehen und darauf achten, welche Selbstgespräche ich führe. Aber wenn ich Betroffene bin oder auch jemand, der einen Betroffenen von Depressionen kennt, dann einfach diese Kraft der Worte auch zu erkennen. Und Worte helfen einfach auch, das zu beschreiben, was in Betroffenen vorgeht oder was ich als Außenstehende einfach beobachte. Und mich hat zum Beispiel meine Intuition lebenlang gut geleitet. Also sie hat vermutlich meinem Mann zweimal das Leben gerettet. Und ich habe ja intuitiv auch gemerkt, dass am Anfang irgendwas anders war in mir. Und aber ich bin da halt immer erfolgreich drüber hinweggegangen. Und dass man einfach merkt, es braucht die Kraft der Worte, es braucht die Kraft der Bewegung, um dann wirklich auch heilen und persönlich wachsen zu können. Und dafür braucht es eben auch diese Gemeinschaft. Es braucht natürlich dieses proaktive Handeln der Betroffenen, die wirklich immer wissen dürfen, sie sind nicht alleine und es gibt Hilfe da draußen. Und such die Menschen, die für dich da sind, die an dich glauben, wenn du es gerade selbst nicht kannst. Und diese Menschen, die hatte ich dann auch um mich herum. Und deswegen kann ich rückblickend sagen, so dass meine wahren Heldinnen und Helden meine Familie sind, die immer an mich geglaubt haben und die gar keine Zweifel daran hatten, dass ich das packe, dass wir das gemeinsam packen. Und die sind heute so erfüllt, ob es meine eigene Familie hier in Wildeshausen ist oder auch meine Mama, mein Papa im Himmel, mein Schwesterherz in Boston, die haben nie aufgehört, an mich zu glauben. Und die feiern mich für den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, obwohl ich nie beabsichtigt habe, so einen Weg zu gehen.
Ich glaube, Liane, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das hat mich gerade sehr berührt, dieses Wort, ne? Glaube an andere, die es gerade selber nicht können. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort an der Stelle, weil ich glaube, mehr können wir mit dieser Folge nicht erwirken, als Menschen dank deiner Hilfe zu mobilisieren, einfach mal nachzudenken, wer glaubt gerade nicht an sich selber und wem muss ich mal diese Kraft und die Macht der Worte schenken, im Sinne von, du bist nicht allein.
Total. Und ich feiere dich auch, Stefanie. Ich glaube, wir beide, oder?
Sind ja.
Wir feiern dich beide. Alleine, dass du das heute hier mit uns gemacht hast, ist unglaublich toll. Und dennoch würde ich dich abschließend nochmal fragen wollen. Du hast gerade gesagt, die Kraft der Worte. Und dass es unglaublich wichtig ist, es auszusprechen, das beschreiben zu können. Und ich glaube, das tust du auch, ne? Du beschreibst es auch inzwischen. Und nicht nur für dich selbst, sondern klar, auf deinem Instagram-Kanal, das haben wir schon gesagt. Aber du hast ja auch, du hast eine Fahrradtour gemacht, mhm. die Mut-Tour,
ja,
richtig?
Ja.
Was habt ihr da gemacht? Ich glaube, da habt ihr auch Menschen befragt unterwegs, oder?
Mhm. Ja, ich habe letztes Jahr an der Mut-Tour teilgenommen, die zum 13. Mal stattgefunden hat. Letztes Jahr, dieses Jahr zum 14. Mal. Und da bin ich mit bis dato für mich fremden Menschen per Tandem von Bremen, wo der Bundesauftakt war, nach Berlin geradelt. Und die Mut-Tour hat die Intention, auf Depressionen aufmerksam zu machen, zu informieren, zu sensibilisieren, aufzuklären. Und da durfte ich so wundervolle Interviews führen, Gespräche mit Menschen aus der Bevölkerung, mit Journalisten, mit Redakteuren und so weiter. Und auch da spüre ich, wie wichtig es ist, dass ich mein Herz öffne, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich meine Geschichte teile. Und ich habe so oft dann gespiegelt bekommen, mir geht es auch so oder diese Phase, die kenne ich. Oder ein Angehöriger oder jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der hat das auch oder der hatte das auch. Und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, wie schambehaftet dieses Thema ist. Und das wünsche ich mir, dass es einfach mehr Räume gibt. Und die möchte ich jetzt auch ins Leben rufen, die einen ganz geschützten Raum darstellen, in den sich Menschen in diesen eigenen Dialog begeben können, sich über ihre Gedanken und Emotionen bewusst werden, aber dann auch in den Austausch mit anderen Menschen. Es müssen gar keine Betroffene sein, die mit Depressionen kämpfen, sondern die einfach ihr eigenes It haben, ja, so wie ich es nenne. Und das It kann es ist immer individuell. Das kann was ganz Kleines sein oder auch was Großes. Das kann der Verlust eines Menschen sein oder ein Kind, was man verloren hat oder Angstzustände, Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörungen, familiäre Themen, Familiendynamiken, was auch immer das ist. Das muss jetzt keine Depression sein, aber einfach zu überlegen, gibt es bei mir in meinem eigenen Leben eigentlich ein Thema, worüber ich nicht spreche, was einfach so schambehaftet ist und was ich erfolgreich immer wieder unter den Teppich kehre.
Und du teilst das auch in einem Frauennetzwerk, oder?
Genau, genau. Mhm. Und da habe ich eben auch vor 2,5 Jahren glücklicherweise den Women's Hub gefunden. Und ich bin noch heute so glücklich, weil ich auch die Gründerin Eli Perzelmeier jetzt auch am Sonntag bei einer ganz tollen Veranstaltung in München wieder gesehen habe. Und die hat wirklich vor 9 Jahren den Women's Hub ins Leben gerufen, eine Gemeinschaft von Frauen und für Frauen, die wirklich miteinander sprechen, wenn sie in einem Raum sind, ob online oder in Präsenz. Und das sind alles Frauen, die sich einander stärken wollen und inspirieren wollen. Und ich habe realisiert, dass gefühlt jede Frau die die Herausforderung ihres Lebens hat und oftmals ungefragt irgendwelche Dinge passieren, die man sich nicht gewünscht hat und dass jede von uns struggelt, nicht nur Frauen, sondern auch Männer oder auch Kinder und Jugendliche. Mhm. Aber ich habe auch erkannt, dass wir mit all diesem Shit nicht alleine sind und dass es die Gemeinschaft ist, die uns da durchträgt und dass wir im Leben einfach diese Überzeugung abgeben dürfen, dass wir immer dann besonders leistungsstark sind, wenn wir alleine da durchgehen. Es ist so viel schöner und heilsamer, die Kraft der Gemeinschaft zu spüren. Und das war auch bei der Mutour so, einfach so Begegnungen durch Bewegung und einfach offen und ehrlich über dieses Thema Depression zu sprechen. Und das ist wirklich mein Appell und mein Wunsch auch an jeden Einzelnen, auch an mich weiterhin, aber auch an unsere Gesellschaft, mit einem Selbstverständnis über Depressionen oder andere psychische Erkrankungen zu sprechen und nicht zu hören, oh, es ist voll mutig, dass du darüber sprichst. Ich möchte, dass sich das ändert. Und dass wir selbstverständlich über solche Themen sprechen, genau wie Menschen ja auch über ihre körperlichen Erkrankungen sprechen. Da halten sie auch nicht hinterm Berg oder fegen das unter den Teppich. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass man nicht nur dieses Krankheitsbild vor Augen hat, sondern realisiert, es geht um Menschen. Ja. Und es kann jeden treffen. Und diese betroffenen Menschen, die suchen sich das nicht aus.
Kraft der Gemeinschaft. Ich glaube, dass du, Stefanie, heute einer großen Gemeinschaft von Leidenden nochmal eine Stimme gegeben hast. Dafür ist ja auch dieser Podcast da. Und dass wir aber auch vielleicht es geschafft haben, den einen oder anderen aufzurütteln und zu sagen, genau diese Folge, wenn auch gleich ihr noch nie diesen Podcast gehört habt, aber wegen Stefanie muss man diese Folge hören, weil du, glaube ich, ganz vielen Menschen Kraft und Mut, aber auch Mut dazu, sich selbst zu erkennen, sich selbst auseinanderzusetzen, sich selbst und dem schwarzen Hund zu stellen, ganz viel mitgegeben hast. Und ich glaube, wir können von Herzen nur Danke sagen, Liane.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefanie. Und ich glaube, wir können ruhig noch mitgeben, du hast sicherlich auch eine Idee, wenn man nicht ganz so stark ist wie du und sich da alleine auf den Weg macht, sich Hilfe zu suchen, wo man Anlaufstellen findet, um Hilfe zu bekommen. Denn das wäre, glaube ich, uns ein großes Anliegen, dass wir das nochmal auch verlinken hier zu dieser Folge. Genau. Dass die es jetzt hören und vielleicht nicht so eine starke Familie um sich herum haben, die dann die Superkraft ist, dass auch diese Menschen eine Chance haben und auch diese Menschen eine Chance haben, Ansprechpartner zu finden, Hilfe zu finden. Es geht um den ersten Schritt und wenn wir das vielleicht ein bisschen bewirken konnten mit dieser Folge, dass der ein oder andere diesen Schritt geht, dann sind wir hier an dieser Stelle die glücklichsten Menschen der Welt und wir hoffen, die Menschen, die es betrifft, auch irgendwann wieder. Und Stefanie hebt nochmal den Finger. Guck mal, die weiß ich schon.
Ihr sitzt hier mit der Lehrerin ist im Raum. Immer.
Und jetzt hebt sie den Finger.
Ja, bitte, Stefanie.
Nein, weil es so schön ist, dass du das nochmal ansprichst. Weil ich mittlerweile einfach an dem Punkt bin, wo ich denke, ich möchte Tag für Tag die Stefanie sein, die ich damals so dringend gebraucht hätte. Und dass ich mich nie wieder in meinem Leben selbst verlassen möchte. Mhm. Und das ist genau aus diesem Grund, aus diesem Erfahrungswert heraus entstanden ist, dass ich auch meine Website jetzt ins Leben gerufen habe. Schön. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich so selbstverliebt oder narzisstisch veranlagt bin, sondern weil ich einfach all das Wissen, all das, was ich mir angelesen habe, all die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, jetzt auch einfach komprimiert auf eine Seite packen wollte. Weil genau das damals der Punkt war, ich wusste nicht, wo ich Hilfe bekomme. Ich wusste nicht, wo ich online irgendwas finde. Und hätte ich es gewusst, dann wäre ich auch total überfordert gewesen in dieser Situation. Und auf meiner Seite spreche ich eben darüber, dass vermutlich jeder in seinem Leben irgendeinen It hat, irgendwas, was schambehaftet ist, was vielleicht verschwiegen wird. Und ich habe eben auch eine Liste von Büchern. Es gibt unglaublich tolle Bücher zusammengestellt, aber auch Webseiten, die mir sehr geholfen haben. Immer vor dem Hintergrund, wenn du Betroffene bist, sei dir immer gewiss, du bist nicht allein und es gibt absolut großartige Hilfe da draußen. Aber du musst die Hand heben und dir die proaktiv holen, hoffentlich umgeben von einem Umfeld, was unterstützend da ist, was hinschaut und nicht wegguckt und einfach zuhört und bedingungslos da ist. Vor diesem Hintergrund, dass es mitunter einfach auch eine tödliche Erkrankung sein kann und die man ernst nehmen sollte und wo es auch nicht reicht, einfach mit dem Partner oder einer Freundin drüber zu sprechen, sondern es braucht diese professionelle Unterstützung und die ist da, auch wenn es natürlich extreme Versorgungslücken gibt und mangelnde Therapieplätze, aber holt euch Hilfe und ihr seid nicht alleine.
Danke für dieses schöne Schlusswort und wir danken dir auch, dass wir deine Erfahrung teilen dürfen, dass wir das sozusagen auch verlinken dürfen, dass man diese Hilfe findet und sicherlich werden dir nach der Folge auch viele Menschen folgen, die sich vielleicht direkt an dich wenden. Ich glaube, auch dann stehst du ja mit Rat und Tat zur Seite und insofern glaube ich von Herzen von uns beiden danke, Stefanie, für diese sehr, sehr besondere, für mich die im Moment besonderste Folge, die wir aufnehmen durften. Vielen, ja, vielen Dank.
Absolut. Ich habe eine kurze Ergänzung noch, dann höre ich auch endlich auf zu reden hier. Männer dürfen sich auch bei dir melden, weil du gerade von der Betroffenen sprachst. Ist es auch für dich, also oder ist es eine reine frauenfokussierte Seite, auf die du dich
überhaupt dort, nicht? Überhaupt nicht. Okay, also der Women's Hub ist von Frauen für Frauen.
Ja.
Aber beispielsweise bei der MU-Tour waren wir auch geschlechtsübergreifend unterwegs. Also es betrifft auch sehr, sehr viele Männer und vielleicht ist es da nochmal ein ganz anderes Phänomen mit diesem Zähne zusammenbeißen und die Maskerade aufrechterhalten. Überhaupt
total.
Nicht. Das ist nicht mein
Das würde ich
Bestreben.
Unterstreichen.
Genau.
Das würde ich total unterstreichen.
Es kann jeden betreffen, ob Mann oder Frau, Kind oder Jugendliche, überhaupt.
Weil gerade diesen krassen Schritt zu machen, ne? Also wenn es wirklich auch in den Suizid geht oder was auch immer, sind Männer sehr, sehr häufig betroffen. Deswegen war mir es nochmal so wichtig, dass wir die hier auch mit abholen und die Hilfe, die sind auch bei dir genau gut aufgehoben. Und
definitiv.
Du kannst alles.
Auch beim Yoga. Genau.
Sehr gut. Auch alles vermitteln. Sehr, sehr schön.
Am Ende sind wir alle Menschen.
Absolut.
Die einen mit den schöneren Schuhen heute. Ne? Dann kommen wir mal zum Abschluss und zum Anfang. Danke für die tolle Folge.
Ich danke euch und ich möchte euch nochmal explizit danken, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr einfach so mutig wart, auch diesem Thema Depression auch diese Bühne zu geben und so offen seid und mir auch einfach dieses Vertrauen geschenkt habt.
Danke euch.
Wir danken dir. Dankeschön.
Du musst jetzt ausmachen, auch wenn wir noch weiterreden wollen würden. Du musst jetzt ausmachen.